Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Heute mit Matthias Friebe. Schönen guten Abend. Die Lage ist ernst, sagt die Bundeskanzlerin. Die Fallzahlen steigen, die zweite Welle der Pandemie ist da. Auch der Sport kann seinen Beitrag leisten, meint hier im Deutschlandfunk Thüringen Sportminister Helmut Holter.
Der Sport ist ein Beitrag, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt in dieser Krise zu fördern. Und deswegen möchte ich auf den Sport generell nicht verzichten.
In dieser Sendung sprechen wir mit ihm auch über die Frage, ob man nicht bald wieder auf Fans in den Stadien verzichten muss. Unter besonderen Gegebenheiten hat heute auch die neue Wintersportsaison begonnen. Über sportliche Ziele und die Corona-Herausforderungen wollen wir mit dem Alpindirektor im Deutschen Skiverband sprechen. Das Gespräch mit Wolfgang Mayer in etwa 20 Minuten. Und wir blicken in Sport am Samstag nach Belarus und auf die Proteste, die auch maßgeblich von Sportlerinnen und Sportlern getragen werden, die Repressionen erleiden müssen.
Wir sind nicht nur Sportler, sondern in erster Linie auch Bürger. Die Willkür und Polizeigewalt in unserem Land können uns nicht gleichgültig lassen. Deswegen zeigen wir unsere Meinung. Doch wenn es so weitergeht, wird Sport in Belarus bald komplett vernichtet.
Dazu in dieser Sendung natürlich der aktuelle Sport von heute, Tennis Giro d'Italia und die Fußball-Bundesliga mit vielen Auswärtssiegen. Im Abendspiel der Fußball-Bundesliga zwischen Arminia Bielefeld und dem FC Bayern München steht es nach 40 gespielten Minuten 0:2. Thomas Müller und Robert Lewandowski die Torschützen. Das Topspiel des Nachmittags war zweifellos das Duell Zweiter gegen Erster. Augsburg empfing Leipzig und die Leipziger behaupten durch ein 2:0 den Platz an der Spitze. Edgar Endres.
Eine Halbzeitfindungsphase, dann das Tor aus dem Nichts und die Pausenführung. Und in der Halbzeit die passenden Worte des Trainers Julian Nagelsmann. Mittelfeldspieler Benjamin Henrichs findet die Analyse des Leipziger Coaches passend.
Wir haben es in der Halbzeit auch nochmal angesprochen, dass wir jetzt relativ viel versucht haben, über die Mitte zu spielen, aber Augsburg war sehr kompakt da. Und ja, der Trainer hat das erkannt, in der Halbzeit gesagt, dass wir viel mehr mit Außen spielen müssen. Die Außen werden das Spiel entscheiden und ich denke, in der zweiten Halbzeit haben wir es dann ganz ordentlich gemacht.
Angelinos Kopfballtor in der 45. Minute bringt die Augsburger in Not. Torwart Rafael Gikiewicz ärgert sich über solche Situationen.
Wir bekommen einfach Gegend und zu einfach von meiner Sicht, aber du musst akzeptieren, wir versuchen alles geben, aber sie spielen trotzdem heute besser wie wir. Sie haben mehr Torschancen, sie sind mehr aggressiver wie wir.
Mutiger, angriffslustiger ist der Gegner. Und das Sahnetor des eingewechselten Stürmers Yusuf Paulsen, Volley aus spitzem Winkel ins lange Eck, macht den Dreier perfekt.
Die TSG Hoffenheim ist für Borussia Dortmund so etwas wie ein Angstgegner. Heute gelang den Dortmundern mit einem zähen 1:0 der erste Sieg gegen die Hoffenheimer seit 3 Jahren, auswärts sogar seit 8 Jahren. Günter Schroth berichtet.
Die Dortmunder haben dieses Spiel verdient gewonnen, weil sie die besseren Chancen hatten und mit dem Norweger Erling Haaland einen Edeljoker, der dieses Mal zwar nicht selbst traf, aber nach seiner Einwechslung den besserstehenden, ebenfalls eingewechselten Marco Reus sah und den mustergültig bediente. Reus mühelos mit dem 1:0 für Dortmund in der 76. Minute. Das stellte auch den Endstand dar, auch deswegen, weil Hoffenheim heute auf seinen Torjäger verzichten musste. André Kramaric war offensichtlich wegen eines positiven Corona-Tests erst gar nicht in den Kader gekommen. Hoffenheim unterliegt Dortmund 0:1.
Torschütze Marco Reus. Nach dem Spiel mit dem gewohnten nennen wir es Interview-Pragmatismus eines Bundesligaspielers.
Wir haben jetzt nicht überragend gespielt, das ist auch klar. Aber auch schwierig natürlich, wenn die Nationalspieler erst am Donnerstag oder Freitag wieder zurückkommen. Da wir hatten nicht eine Einheit zum Trainieren. Von daher ist es ein dreckiger Sieg. Und wie gesagt, morgen fragt da keiner mehr nach. Nur wichtig ist, dass wir das Ergebnis erzielt haben und fliegen wir nach Hause.
Gut gelaunt nach Hause kommt sicher auch der VfB Stuttgart. Der Aufsteiger macht seinen guten Saisonstart perfekt mit einem 2:0 Auswärtssieg bei Hertha BSC. Stefanie Batschik.
Stuttgarts Kapitän Gonzalo Castro war happy nach dem Spiel. Nach dem 2:0 Erfolg bei Hertha BSC hat der VfB jetzt 7 Punkte nach 4 Spielen geholt, eine starke Bilanz als Aufsteiger. Stuttgart ging gut in die Partie. In der 9. Minute fiel das 1:0 durch Marc-Oliver Kempf. Der traf per Kopf nach einem Freistoß von Didavi. Der VfB verteidigte stark auf dem kompletten Feld. Hertha hatte erst in der 2. Hälfte richtig gute Chancen, weil die agilen Matheus Cunha und Dodi Luke Bacchio immer wieder Bälle aus der Mitte über außen verteilten und dann gefährlich vors Tor brachten. Hertha ließ die Chancen allerdings allesamt liegen. Stuttgart blieb dagegen ruhig und Castro, der traf aus der Distanz zum entscheidenden 2:0.
Und noch einen 4. Auswärtssieg gab es an diesem Nachmittag. Über den freut sich Leverkusens Trainer Peter Bosch.
Erstmal sehr zufrieden, dass wir gewonnen haben. Nach 3-mal Unentschieden war das wichtig für uns, das Spiel hier zu gewinnen. Das war nicht einfach, das haben wir gesehen. Aber ich glaube, am Ende, weil wir das Spiel vor allen Dingen sehr kontrolliert gespielt haben, haben wir das auch verdient.
Nämlich mit 1:0 bei den noch punktlosen Mainzern, die weiter ganz unten im Tabellenkeller stehen. Der Spielbericht von Florian Winkler.
In einer niveauarmen Partie hatte Bayer Leverkusen gegen harmlose Mainzer den Moment auf seiner Seite. Nach einer halben Stunde und bis dahin wenig Offensive oder ansehnlichem Fußball traf Lucas Alario nach einer Ecke per Kopf zum 1:0 für die Gäste. Mainz bemühte sich zwar danach um Struktur im Spiel nach vorne, aber Torgefahr erzeugten die Rheinhessen dadurch nicht. Die Werkself erarbeitete sich mühsam und ohne weitere Möglichkeiten den ersten Saisonsieg mit dem 1:0. Mainz 05 kassierte die vierte Niederlage in Folge und kommt aus dem Tabellenkeller nicht raus.
Ein einziges Tor war den Heimteams bisher an diesem Spieltag vergönnt und das reichte auch für das einzige Unentschieden heute Nachmittag. Das 1:1 zwischen dem SC Freiburg und Werder Bremen fasst Jens Wolters zusammen.
Nach über einem Kalenderjahr verletzungsbedingter Pause lief Kevin Möwald wieder im Werder-Trikot auf. Er schrieb damit die Geschichte in einem sonst über weite Strecken müden Spiel. Aber es war nicht nur Möwalds Comeback mit Beginn der zweiten Hälfte, sondern auch dessen Auswechslung kurz vor dem Abpfiff, die von Möwald nur schwer zu akzeptieren war. In seiner Zeit auf dem Rasen fielen keine Tore. Freiburgs Führung erzielte Defensivmann Philipp Lienhardt nach rund einer Viertelstunde, als er mit der Hacke an einen Schuss kam. Und der 1:1 Endstand dann auch schon vor der Pause. Bremens Stürmer Niklas Füllkrug traf per Foulelfmeter, schon Füllkrugs vierter Saisontreffer.
Und Robert Lewandowski hat erneut getroffen für die Bayern. In der 45. Minute steht es jetzt 3:0 bei Arminia Bielefeld. Wenn auch im kommenden Jahr kaum oder keine Fans in die Stadien dürfen, dann gehen bei manchen Clubs finanziell die Lichter aus. BVB-Chef Hans-Joachim Watzke mit dramatischen Prognosen in der Bild-Zeitung. Tatsache ist, die Bundesliga lässt sich gerade international immer schwerer vermarkten. Noch erlöst die DFL, die Deutsche Fußballliga, eine Viertelmilliarde Euro in der Auslandsmedienvermarktung. Doch diese Tendenz ist fallend, berichtet Heinz-Peter Kreuzer.
Geschätzte 50 Millionen Euro soll die Bundesliga an Einnahmen aus der Auslandsvermarktung verlieren.
Es stimmt, dass wir in der Saison 2021 grundsätzlich mit einem Rückgang der Einnahmen aus TV-Rechten rechnen müssen.
Bestätigt Robert Klein, Geschäftsführer von Bundesliga International.
Die Zahl, die Sie eingangs genannt haben, ist dabei von der Größenordnung her gesehen zutreffend.
Das liegt natürlich an den Auswirkungen der Pandemie, aber längst nicht nur. In Zeiten einer sich ohnehin wandelnden Medienlandschaft muss die Liga auch mit Veränderungen in den verschiedenen Absatzmärkten der Welt klarkommen. Zum Beispiel der Mittlere Osten und Nordafrika, die sogenannte MENA-Region. In der Vergangenheit hat das katarische Unternehmen beIN einen hochdotierten Vertrag mit der deutschen Liga abgeschlossen. Doch dieser Vertrag ist inzwischen deutlich an Wert gesunken. Das liegt am saudischen Piratensender BeOutQ, der immer wieder das Signal internationaler Wettbewerbe und auch der Bundesliga kapert.
Die Bundesliga International hat den Vertrag mit beIN nicht erneut, dass es uns nicht gelungen ist, eine Übereinkunft zu erzielen, mit der beide Seiten zufrieden sind. Wir sind aber weiterhin in aktiven Gesprächen mit interessierten Anbietern, um die Bundesliga unserer großen Fanbase in der MENA-Region zugänglich zu machen.
In Asien unterhält Bundesliga International Büros in Singapur und Peking. Zuletzt vermeldete die DFL-Tochter zwar drei neue Partner in Singapur, Südkorea und Thailand. Doch der Gründer und Chef der führenden Vermarktungsagentur in Asien, Total Sports Asia, Markus Lühr, rät auch hier zur Zurückhaltung.
Das sind alles gute Plattformen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die alle große Summen da im Moment hinlegen.
Die geringeren Einnahmen auf dem asiatischen Markt hätten aber nichts mit dem Wert der Liga zu tun.
Sondern es hat einfach mehr damit zu tun, dass halt die asiatischen Broadcaster auch im Moment kein Geld haben und die natürlich die Krise jetzt benutzen werden, um zu sagen, pass auf, wir können nicht mehr so viel bezahlen.
Markus Lühr unterstreicht seine These mit einem Vergleich zu Branchenprimus England.
Und Asien ist natürlich ein riesiger Markt für die Premier League. Hier sind die meisten Zahlen um 50% runter.
Die Premier League bewegt sich aber in der internationalen Vermarktung auf einem ganz anderen Level als die Bundesliga, die in Südamerika beispielsweise eine neue Partnerschaft mit Vermarkter Sport 5 und der Plattform One Football schließen konnte. So ist die Bundesliga nun in Brasilien und 9 weiteren Ländern Lateinamerikas zu sehen.
Das Modell für Brasilien unterscheidet sich leicht von dem Modell für Lateinamerika, da die Laufzeiten unterschiedlich sind. Jedoch sind beide Modelle aus der Perspektive von Technologie und Partnerschaft betrachtet innovativ.
freut sich Robert Klein von Bundesliga International. Auch darüber, dass Sport 5 die Bundesliga in den nächsten Jahren auch in Teilen Afrikas vermarktet. Das Neue daran, es ist nicht mehr von einer Garantiesumme die Rede, sondern von einer Einnahmebeteiligung. Das heißt, die Erlöse aus der Vermarktung werden zwischen Rechteinhaber und dem übertragenden Sender geteilt.
In Zukunft wird es sicher noch viele innovative Modelle geben und wir müssen abwarten, welche hiervon letztlich am besten funktionieren.
Ob Modelle wie diese sogenannten Revenue Shares die derzeitigen Verluste wenigstens ausgleichen können, ist für Markus Lühr fraglich.
Das sind alles nagelneue Modelle, wo noch kein Mensch weiß, was im Endeffekt bei rauskommt. Also das ist sehr schwer, da überhaupt Budget dagegen zu setzen und zu sagen, früher hat uns einer 1 Million im Markt bezahlt und jetzt haben wir halt einen Rev-Share, werden wir damit die Hälfte kriegen, das Doppelte oder nicht?
Im Moment, und das ist ausgehend von der Erwartung, dass sich die Situation weiter bessert, sind wir recht zuversichtlich, was eine Erhöhung des Markets in Saison 21-22 betrifft.
Gibt sich Robert Klein von Bundesliga International naturgemäß deutlich optimistischer.
Das gilt sowohl vor dem Hintergrund einer soliden Performance in der Verkaufen im europäischen Markt, als auch einem Anstieg im Bereich kommerzielle Partnerschaften.
Für die neueste Einnahmequelle der kommerziellen Partnerschaften schätzt der Branchendienst Sponsors die Erlöse für die laufende Saison auf mehr als 50 Millionen Euro.
Der Beitrag von Heinz-Peter Kreuzer. Und damit kommen wir wieder zurück auf den Platz in der Fußball-Bundesliga. 3:0 für den FC Bayern zur Halbzeit bei Arminia Bielefeld. Wie es dazu kam, berichtet Daniel Neuhaus.
Nach einer Überraschung sieht es wirklich nicht aus. Der Aufsteiger aus Bielefeld, erkennbar mutig in die Partie gegangen, bekam schnell die Grenzen aufgezeigt in diesen ersten 45 Minuten. Es dauerte gerade 8 Minuten bis zur ersten Bayern-Chance und die war gleich drin. Thomas Müller im Nachschuss war schön freigespielt worden danach. Weiter hohes Tempo in den Aktionen von Bayern München und den nächsten Treffer gab es auch in der 26. Minute. Robert Lewandowski mit zu viel Platz zentral vom Tor, 16 Meter, 2:0. Keine Chance für Bielefelds starken Keeper Stefan Ortega, der in der Folge noch weitere Chancen vereiteln konnte. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, dann war er allerdings machtlos. Wieder Lewandowski, schön freigespielt von Müller. 3:0 für die Bayern, auch in dieser Höhe verdient zur Pause.
Vom 3:0 der Bayern bei einem Aufsteiger zu einer Mannschaft, die im dritten Anlauf endlich den Wiederaufstieg in die Bundesliga schaffen will. Und da ist der Hamburger SV in Liga 2 auf einem guten Weg. Dritter Sieg im dritten Spiel vom 1:0 bei Greuther Fürth, berichtet Taufik Khalil.
Durchschnaufen beim HSV. Dritter Sieg, aber dieser dann doch eher glücklich als hochverdient. In der ersten Hälfte ein offener Schlagabtausch der HSV, dann mit der Führung in der dritten Minute der Nachspielzeit Terode auf Narei. In Durchgang 2 Greuther Fürth frech, Havard Nielsen auf dem Weg zum Ausgleich und HSV-Kapitän Leistner mit der Notbremse nach 52 Minuten. Danach wütendes Fürther Anrennen und viele Chancen, die aber Torneuzugang Sven Ulreich allesamt stark pariert. Nicht das beste Hamburger Spiel, aber am Ende 3 Punkte und das ist alles, was zählt bei den Ansprüchen der Hamburger. Schon am Mittwoch geht's weiter, dann steht das Nachholspiel gegen Aue an.
Durchatmen kann auch der Karlsruher SC. Mit 3:0 gelingt dem Team von Trainer Christian Eichner heute gegen Sandhausen der erste Saisonsieg.
Die Mannschaft war wach, die Mannschaft war griffig und gallig. Nur mit einem entscheidenden Momentum, Unterschied, was in dieser Liga eminent wichtig ist. Selbst in Führung gegangen, eine breite Brust bekommen. Mich freut es ungemein für die Mannschaft heute.
Und ebenfalls den ersten Sieg der Saison holt sich Aufsteiger Eintracht Braunschweig 2:1 gegen den VfL Bochum. Sie hören den Deutschlandfunk Sport am Samstag. Seit über 2 Monaten, seit dem 9. August, dauern die Proteste an in Belarus. Auch heute wieder 2 größere Protestaktionen in der Hauptstadt Minsk, der sogenannte Frauenmarsch und der Marsch der Jugend. An der Spitze der Protestbewegung stehen auch Sportlerinnen und Sportler, die den umstrittenen Präsidenten Alexander Lukaschenko kritisieren. Mehrere von ihnen sind wegen Teilnahme an den friedlichen Protestaktionen hinter Gitter gelandet, wie zum Beispiel Basketballspielerin Jelena Levchenka. Hintergründe dazu von Olga Kapustina.
Etwa 50 Menschen haben sich am 15. Oktober um 6 Uhr morgens vor den Toren des Gefängnisses in Akrestiner Straße in Minsk versammelt. Das waren Eltern, Freunde, Kollegen der prominenten Basketballspielerin Jelena Levchenka, die wegen Teilnahme an einer Protestaktion zu 15 Tagen Haft verurteilt wurde und an diesem Morgen entlassen werden sollte. Ihr guter Freund und Handballtrainer Konstantin Jakowlew war auch dabei.
Die Stimmung war gut. Wir haben Witze gemacht. Wir haben auf Jelena gewartet. Wir wollten sie sehen, umarmen, unterstützen. Wir haben Blumen und Süßigkeiten mitgebracht.
Doch Levchenka wurde nicht entlassen. Ihren Eltern wurde mitgeteilt, dass sie stattdessen wegen Teilnahme an einer früheren Protestaktion erneut verurteilt und zu einer Gerichtsverhandlung gebracht wurde.
Das ist offensichtlich eine Gewaltanwendung gegenüber einer Frau, die so viel für das Land gemacht hat. Jelena ist eine große Frau. Die Haftbedingungen sind für sie bestimmt nicht einfach. Die Zelle ist klein, sie kann sich dort nicht waschen. Die Hofgänge sind sehr selten. Sie schläft ohne Matratze. Das ist eine Quälerei.
Levchenka ist nicht die einzige Athletin, die gegen das Regime in Belarus protestiert und deswegen unter Druck gerät. Mehr als 850 belarussische Sportlerinnen und Sportler unterzeichneten einen offenen Brief, in dem Neuwahlen und ein Ende der Polizeigewalt in Belarus gefordert werden. Auch die zweifache Silbermedaillengewinnerin der Olympischen Spiele im Schwimmen, Alexandra Gerasimina.
Wir sind nicht nur Sportler, sondern in erster Linie auch Bürger. Die Willkür und Polizeigewalt in unserem Land können uns nicht gleichgültig lassen. Deswegen zeigen wir unsere Meinung. Doch wenn es so weitergeht, wird Sport in Belarus bald komplett vernichtet. Denn erfolgreiche Sportler, die Medaillen bei den Welt- und Europameisterschaften gewannen, werden momentan unter Druck gesetzt. Es wird ihnen gekündigt, sie können nicht weiter trainieren.
Gerasimina selbst sei gezwungen worden, nach Litauen auszureisen. Von Vilnius aus leitet sie nun die Stiftung für Solidarität mit Sportlern in Belarus und hofft auf mehr internationale Unterstützung.
Einige internationale Organisationen haben auf unseren Appell reagiert. Zum Beispiel sprachen Global Athlete ihre Solidarität aus. Einige Länder sagten ihre Teilnahme an Sportveranstaltungen in Belarus ab. Lettland will die Eishockey-Weltmeisterschaft nicht gemeinsam mit Belarus austragen. Das ist toll.
Der Verein Athleten Deutschland zeigt sich ebenso solidarisch. Er sieht das IOC in der Pflicht zu handeln, weil es für das Nationale Olympische Komitee in Belarus verantwortlich ist, das von Alexander Lukaschenko geleitet wird. Maximilian Klein, der sich bei Athleten Deutschland um die internationale Arbeit kümmert, sagt:
Wir begrüßen es natürlich, dass auch Thomas Bach bereits Untersuchungen angekündigt hat. Gleichzeitig müssen diesen Worten auch Taten folgen. Niemand verlangt vom IOC, Diktaturen in lupenreine Demokratien zu verwandeln. Aber das IOC hat eine menschenrechtliche Sorgfaltspflicht und eine menschenrechtliche Verantwortung in seinem Wirkungskreis, besonders natürlich auch gegenüber seinen Athletinnen und Athleten. Und deshalb muss jetzt gehandelt werden. Das IOC muss sich schützend vor die Athletinnen und Athleten stellen.
Das Team des Handballtrainers Konstantin Jakovlev wurde von der belarussischen Meisterschaft suspendiert, nachdem er sich öffentlich gegen Alexander Lukaschenko stellte. Er hält diese Entscheidung für politisch motiviert.
Wir sind jetzt in der Avantgarde des Kampfes. Mit jedem von uns kann jederzeit etwas passieren. Je länger das IOC und die ganze internationale Community tatenlos bleiben, desto schlimmer wird es hier für uns. Wir spüren den Druck. Ich spreche jetzt mit Ihnen und in einer Minute, einer Stunde oder einem Tag kann ich hinter Gitter gelangen. Wie Jelena.
Bei der erneuten Gerichtsverhandlung wurde Jelena Levchenko zu einer Geldstrafe verurteilt und freigelassen. Jedoch wurde sie vom Gericht direkt nach Hause gebracht, so dass ihre Fans und Freunde, die bis zum Abend vor dem Gefängnis auf sie warteten, sie nicht empfangen konnten.
Berichtet Olga Kapustina, ein Beitrag, den Sie auch zum Nachlesen und Nachhören finden bei uns im Netz auf deutschlandfunk.de/sport und in unserer kostenlosen Audiothek-App. Sie hören den Deutschlandfunk. Zurück zum aktuellen Sport. Von heute auf dem Rettenbachferner im österreichischen Sölden beginnt mit dem alpinen Riesenslalom Jahr für Jahr die neue Wintersportsaison. Auch in dieser besonderen Saison, wie Martin Rasper berichtet.
Keine Zuschauer, strenge Hygienevorschriften und strikte Abstandsregeln. So ging das erste Ski-Weltcup-Rennen unter Corona-Bedingungen über die Bühne. Lena Dürr, aktuell die erfahrenste Rennläuferin im deutschen Team, fand die Situation insgesamt eigentlich noch ganz erträglich.
Ich denke mal, wir Sportler sind alle froh, dass wir überhaupt noch Rennen fahren können und dass wir das alles hier machen können. Und klar, es ist alles ein bisschen umständlicher, aber total im Rahmen und haben sie ja echt gut gelöst, muss man sagen.
Sportlich lief es dagegen nicht, wie gewünscht, fürs deutsche Team. Keine der vier Starterinnen kam in den zweiten Durchgang. Da hatte auch der Damen-Cheftrainer Jürgen Graller insgesamt mehr erhofft.
Keinen zweiten Durchgang zu haben, ist natürlich schon enttäuschend für mich. Aber nach dem Rücktritt von der Vicky war das klar, dass in dieser Disziplin hinten noch die Zukunft einfach der Jugend gehört.
Der Sieg im ersten Corona-Skirennen ging nach Italien. Marta Bassino holte sich ihren insgesamt zweiten Weltcupsieg vor ihrer Teamkollegin Federica Brignone und der aktuellen Riesenslalom-Weltmeisterin Petra Vlhová aus der Slowakei.
Und am Telefon hat zugehört Wolfgang Mayer, der Alpindirektor des Deutschen Skiverbands. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Lena Dürr als beste DSV-Starterin auf Rang 38. Haben Sie damit gerechnet, so weit weg zu sein, wenn auch im Riesenslalom in der Weltspitze?
Nö, damit hatten wir nicht gerechnet. Also man muss dieses ganze Thema natürlich schon ein bisschen relativieren können. Natürlich haben wir mit dem Rücktritt von der Viktoria Rebensburg unsere beste Riesenslalom-Läuferin verloren, aber wir hatten auch noch zwei Läuferinnen am Anfang der besten 30, die sich leider beide das Kreuzband gerissen haben. Deshalb haben uns eigentlich drei Kräfte gefehlt. Und das muss man schon in der Gesamtbetrachtung sehen. Aber unabhängig davon war das nicht, was wir uns davon erwartet haben. Ich meine, die Erwartungen waren jetzt in unserer schwächsten Disziplin bei den Frauen nicht besonders hoch. Aber ich persönlich habe schon damit gerechnet, dass sich zumindest eine fürs Finale qualifizieren müsste. Das hat mir auch so den Eindruck gemacht vom Training her, dass das jetzt kein unrealistisches Ziel gewesen wäre, aber heute, so wie die Bedingungen waren, mit dem Nebel und der schlechten Sicht, da hatten wir einfach nicht genug Mut. Das muss man einfach auch selbstkritisch sehen, dass wir nicht das Risiko gegangen sind, das wir gebraucht hätten, um uns letztendlich im Finale bei den Besten zu messen. Deshalb müssen wir auch mit der Kritik leben, hier doch zum Auftakt kein positives Ergebnis abgeliefert zu haben.
Der Rücktritt von Viktoria Rebensburg, auch Felix Neureuther ist nicht mehr dabei. Es gibt noch Thomas Dresen, der ja schon mal die Kitzbühel-Abfahrt gewonnen hat, oder auch Stefan Luiz. Wie klein muss man denn beim Deutschen Skiverband insgesamt die Brötchen machen, die man in dieser Saison noch backen kann?
Also das sehe ich natürlich schon ein bisschen anders, wie Sie das jetzt sehen, weil der Felix ist jetzt in der Zwischenzeit 36 Jahre alt und auch der Fritz Dopfer hat schon gut 33 Jahre hinter sich. Also das ist jetzt normal. Diese Generation geht irgendwann einmal weg, aber es kommt auch eine neue Generation. Natürlich ist die Galionsfigur, die wir jetzt drauf haben, jetzt einmal sagen wir, wenn man sich die Podiums anschaut, dann sind Leute wie der Linus Strasser, wie natürlich der Stefan Luiz, wenn wir ihn wieder hinbekommen, für Normalform, das werden wir ja morgen sehen. Und der ein oder andere schon nochmal in der Lage, auch hier die großen Brötchen mitzupacken. Aber wenn man jetzt nur immer das Papier anschaut und wenn man sich die Statistik anschaut, dann kann man sagen, ja okay, wo ist jetzt der DSV bei den Alpinen? Aber Sie werden sehen, wir sind, wie sagt man, still alive. Und das wird man auch in der nächsten Zeit sehen. Und unabhängig von dem ersten Rennen, das gehört dazu, man muss auch mit Niederlagen zurechtkommen, die muss man ja auch entsprechend bearbeiten können. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt nur noch einen Läufer haben, der in der Weltspitze mitfährt. Ich möchte bloß an das Abfahrtsteam der letzten Jahre erinnern, der Herren, die ja mit eines der besten Teams weltweit sind. Und schauen wir mal, was wir zusammenbringen. Auf jeden Fall haben wir uns ordentlich vorbereitet. Und dann wird man ja im Laufe der Saison sehen, wie leistungsfähig wir uns aufstellen können.
Diese Saison steht aber natürlich ganz im Zeichen oder im Schatten, kann man auch sagen, der Pandemie. Die Zahlen steigen und steigen in vielen Ländern in Europa und auf der Welt. Um diesen Weltcup-Zirkus überhaupt an den Start zu bringen und aufrechterhalten zu können, sind die Auflagen ja enorm. Wie kompliziert ist das eigentlich?
Ja, das ist richtig, dass es enorm ist. Also wie gesagt, das ist, wenn man es noch nicht erlebt hat, schon teilweise nicht vorstellbar, weil wir sind komplett wegisoliert. Also ich kenne es von anderen Sportarten auch, beim Tennis oder beim Golf, die Leute werden in ein Hotel gestellt und dürfen halt dann nur noch raus, wenn sie auf den Golfplatz gehen. Bei uns ist es so, wir sind, nachdem wir hier in Sölden eingetroffen haben und die offizielle Anreisezeit erreicht hatten, bei uns ist genau das Gleiche, wir dürfen also nicht mehr aus den Hotels raus. Wir dürfen nur raus, wenn wir Sport machen. Aber wenn wir Sport machen, wird jeder Schritt von uns letztendlich überwacht. Also wenn wir das Wettkampfgelände betreten, werden wir gescannt. Wenn wir mit dem Lift fahren, werden wir gescannt. Wenn wir in die Hospitality gehen, werden wir gescannt. Beim Reingehen, beim Rausgehen. Also in der Nachverfolgung ist es schon unglaublich, was hier, welche
Aufwand. Hilft Ihnen da auch, dass Sie eine Individualsportart sind?
Ja, ist ja so, dass alle das machen müssen. Gell? Also das ist dann jetzt egal, wenn man 22 Fußballer hat, dann müssen halt bei uns müssen es 22 Fußballer machen, bei uns müssen es halt jetzt 60 Skifahrer machen. Das ist dann am Schluss im Ablauf von der Organisation nicht mehr recht viel Unterschied, ob man ein Team ist oder ob man ein Einzelsportler ist. In der Ausführung des Sports macht es einen deutlichen Unterschied, weil wir diese Kontaktnähe nicht haben. Wir sind erstens einmal komplett begleitet, also es ist ja nur noch das Gesicht frei, auch wenn wir jetzt keine Masken tragen würden. Die Gesichter sind mit den Masken abgedeckt und du hast natürlich keinen Kontakt mehr beim Sport, weil jeder fährt für sich alleine. Definitiv, egal ob er jetzt trainiert oder ob er Rennen fährt, die fahren nie zu zweit oder zu dritt, sondern die sind immer unabhängig und sie sind immer eigentlich in Vollmontur mit Rennanzüge, mit Handschuhe, mit Helmen. Also gibt es jetzt da nicht so viel Fläche, wo man sich infizieren könnte.
Trotzdem gibt es auch positive Proben, zum Beispiel aus der schwedischen Mannschaft wird das berichtet. Würden Sie trotzdem sagen, Wintersport kann auch in diesem Jahr als Weltcup-Saison funktionieren?
Ja, natürlich kann er das, weil wir haben ja heute alle Nationen am Start gehabt. Der ist bei den Schweden und das muss man immer ein bisschen differenzieren. Das ist gerade ein bisschen das Problem, dass man halt so global über Dinge urteilt, wo man nicht genau weiß, was Sache ist. Bei den Schweden war es ein Trainer, der wurde getestet und dann wurde das Team zurückgezogen. Aber nicht bei den Frauen, sondern die trennen ja auch zwischen Damen und Herren. Also wir wohnen nicht in den gleichen Hotels. Wir dürfen uns gar nicht mehr berühren. Wir haben verschiedene Parkplätze. Wir dürfen nicht zur gleichen Zeit am Trainingshang sein. Das ist alles getrennt worden, damit es hier ja keine Berührungspunkte gibt. Und bei den Schweden und bei den Russen war es jeweils ein Personal, ein Servicemann, ein Trainer, aber eigentlich kein Sportler, wo sie dann die Sportler auch sicherheitshalber rausgenommen haben, weil keiner diesen Weltcup-Auftrag gefährden wollte.
Wie groß ist denn Ihre Verantwortung auch mit Blick auf die anderen Disziplinen, die ja noch später starten in diesem Jahr? Sie haben irgendwann mal gesagt, ohne Weltcup gibt es uns vielleicht gar nicht mehr am Ende.
Ja, das ist einfach ein Fakt. Also das ist jetzt auch kein Horrorszenarium, das ich hier male, sondern das ist einfach einmal so gegeben, weil man muss ja sehen, von was wir leben. Der Skiverband ist ein Verband, der eigentlich ganz gering öffentlich gefördert wird. Also wir können nicht darauf hoffen, dass uns der Staat hier stützt, sondern wir erwirtschaften ungefähr 90% unseres Volumens, das wir haben, selber mit Sponsoring, mit Weltcup-Veranstaltungen und so weiter. Und wenn wir hier nicht, wie soll man sagen, stattfinden, dann ist es jederzeit möglich, dass der DSV in die Insolvenz gehen kann, durch das, dass wir auch eine Leistungssport GmbH sind. Aber ich gehe jetzt einmal davon aus, dass wir stattfinden, auch unter erschwerten Bedingungen, mit viel mehr organisatorischen Aufwand, wie das bisher der Fall war. Aber Sölden zeigt ja, dass es geht. Und ich denke schon, dass das dann im Laufe des Winters auch für alle anderen Orte, die dieses Jahr Weltcuprennen bekommen, weil es sind ja deutlich weniger wie in den vergangenen Jahren, weil wir gehen ja nicht nach Übersee, dass wir dann präsent sein können.
Herr Mayer, am Schluss noch eine sportpolitische Frage. Es hat völlig überraschend die Suspendierung von Weltskiverbandsgeneralsekretärin Sarah Lewis gegeben. Es geht da um einen Vertrauensverlust, heißt es. Ist das für Sie auch überraschend, diese Entscheidung?
Naja, das, wie gesagt, das ist ganz überraschend. Das ist nicht für mich gekommen, aber ich glaube, das ist einfach nicht die richtige Formulierung, die man hier gewählt hat. Man musste ja dann auf anwaltlichen Druck der Sarah Lewis musste man diese Formulierungen verändern. Ich glaube, da hat sie die FIS selber keinen Gefallen getan, dass sie die Formulierung gewählt hat, weil die Formulierung ist ja in der Auslegung, bedeutet ja ganz was anderes, wie das, was wirklich draußen der Fall war. Wer die FIS-Struktur kennt, weiß, dass dieser Weltverband vor massiven Umstrukturierungen steht. Es kommt ein neuer Präsident, es muss eine andere Struktur reingehen oder reinkommen, weil dieser Weltverband einfach nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist. Und da gibt es natürlich viele politische Kämpfe, wer am Schluss dann den Hut aufsetzt.
Und mit ihr ging das nicht? Draufsteht. Bitte? Und mit ihr ging das nicht?
Sehr, sehr schwer. Sehr schwer. Also das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass es nicht so besonders leicht war. Aber es ist auch nicht mein Thema, weil ich bin nicht Ihr Arbeitgeber.
Sagt Wolfgang Mayer, der Alpindirektor des Deutschen Skiverbands, hier bei uns im Deutschlandfunk-Interview. Danke für die Zeit und für das Gespräch.
Gerne, gerne.
Und derweil hat in Minute 50 Thomas Müller zum 4:0 erhöht für die Bayern in Bielefeld in der Bundesliga. Saisonstart an diesem Wochenende unter anderem für die Basketballer mit der Pokalvorrunde, aber auch für die Männer in der Volleyball-Bundesliga. Doch manche verbringen dieses Wochenende statt in der Halle vor dem Netz eher auf der Couch, denn sie dürfen gar nicht erst spielen. Unser Bayern-Korrespondent Tobias Krone hat sich umgehört, unter anderem in Unterhaching. Denn der TSV Unterhaching beginnt die Saison erst einmal mit einer Zwangspause.
Die Saison geht los, doch der TSV Unterhaching bleibt zu Hause.
Wir sind im Homeoffice verdonnert, leider ohne Office, ja. Weil in unserem Fall hat natürlich nicht gerade jeder sein Raum zu Hause auch im Keller, geschweige denn ein Volleyballnetz und ein Volleyballfeld und ein Volleyball zu Hause. Deswegen sitzen wir halt einfach zu Hause und ja, versuchen das Beste draus zu machen.
Das Interview am Donnerstagnachmittag ist nur mit Kind auf dem Arm möglich. Patrick Steuerwald vom Trainerteam des Münchner Vorortclubs hat zu tun, nur eben nicht sportlich. Seit 2 Wochen saßen er und seine Mannschaft in Quarantäne.
Der erste negative Test, den haben wir seit letzte Woche Mittwoch, glaube ich, alle. Und der zweite, den konnten wir jetzt natürlich, mussten wir diese Woche Montag machen. Und in meinem Fall war der Montagabend auch schon da.
Ebenfalls negativ wie alle Tests auf Covid-19 im Unterhachinger Team. Und dennoch mussten sie alle 2 Wochen zu Hause bleiben. Es ist Teil der bayerischen Vorschrift, weil sich bei einem gemeinsamen Mannschaftsausflug in die Bavaria Filmstudios in München eine infizierte Person in der Nähe aufhielt, mussten alle die Quarantäne durchziehen. Erst gestern durften die Spieler wieder raus. Das erste Punktspiel gegen die Volleyball-Bisons Bühl wurde im gegenseitigen Einvernehmen auch mit dem Verband verschoben, damit Unterhaching erstmal wieder seinen Trainingsrückstand aufholen kann.
2-3 Tage hätten wir verschmerzen können, also sprich wäre da ein negativer Test gewesen und wir zumindest unter uns hätten weiter trainieren können, sofern jeder negativ ist. Wäre das natürlich eine andere Voraussetzung gewesen. So ist es jetzt natürlich schon, ja, sehr suboptimal, um es mal nett zu formulieren.
Zumal sich ja nachweislich kein Teammitglied angesteckt hat. Anders als beim VC Olympia Berlin, der auch seine Spiele absagen musste, weil sich Spieler bei der Junioren-Europameisterschaft in Tschechien angesteckt hatten. Die bayerische Regelung erscheint absurd, auch in den Augen von Julia Retzlaff, Geschäftsleiterin Sport der Volleyball-Bundesliga.
Weil wir auch hier über deutschlandweit gesehen an den verschiedenen Standorten schon die unterschiedlichsten Vorgehensweisen erlebt haben. Ne? Von das ganze Team wird in Quarantäne gesteckt und bei einer ähnlichen Situation in einem anderen Bundesland sind dann wirklich nur 3 Spieler, die meinetwegen in einer gemeinsamen WG wohnen, betroffen. Und auch hier teilweise es eben auch möglich ist, eine Quarantäne mit 1 oder 2 negativen Tests eventuell vorzeitig zu beenden.
Im Verband mache man keine Vorgaben. Für Quarantäneregelung seien allein die lokalen Gesundheitsämter zuständig. Sie könne den betroffenen Vereinen immer nur anbieten, mit ihr das Gespräch zu suchen, um möglichst gute Lösungen für Mannschaft und Gastmannschaft zu finden. Wie in anderen Branchen auch, beklagt man in der Volleyballliga den föderalen Flickenteppich an Regeln. Gerade das Beherbergungsverbot für Risikogebiete in manchen Bundesländern verursache weitere Probleme. Patrick Steuerwald.
Was ja schon alleine jetzt für Berlin die nächste Schwierigkeit bringt, dass die eigentlich offiziell gar nirgends hier in Bayern, glaube ich, übernachten dürfen aktuell.
Seit heute ist das bayerische Beherbergungsverbot für Berlin aufgehoben. Immerhin, der nächste Spieltag für Unterhaching dürfte damit gerettet sein. Doch der Faktor Corona könnte die Saison auch weiter durcheinander bringen, fürchtet Fritz Frömming, Geschäftsführer der WWK Volleys Herrsching bei München.
Vielleicht wird sogar nicht die beste Mannschaft, sondern die gesündeste Mannschaft dann sehr weit oben oder deutscher Meister werden.
Immerhin geschäftlich stehe man in Herrsching noch stabil da. Sie setzten nur zu 10% auf Zuschauereinnahmen, da fielen Geisterspiele weniger ins Gewicht als etwa im Fußball. Und doch, teilweise sprengen jetzt lokale Sponsoren ab. Auch Herrsching würde gern am Hilfstopf der Bundesregierung partizipieren, doch noch gehe es ihnen, zumindest formal, zu gut.
Die Auflagen sind so hoch. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wer diese Auflagen erfüllt, außer man ist wirklich schon pleite.
Der Beitrag von Tobias Krone. 7.830 neue Corona-Fälle meldeten die Gesundheitsämter gestern. Erneut ein Rekordstand. Bundeskanzlerin Merkel spricht von einer ernsten Lage. Die zweite Welle, von der seit Wochen geredet wird, ist da. Und genau in dieser Zeit endet in der kommenden Woche die 6-wöchige Testphase mit Fans im Stadion. Wird es danach in den Regelbetrieb übernommen, dass je nach Infektionslage bis zu 20% der Plätze in Stadien und Hallen gefüllt werden dürfen? Darüber habe ich mit Helmut Holter von der Linkspartei gesprochen. Er ist Bildungs- und Sportminister in Thüringen. Meine erste Frage an ihn. Gibt es dann also ab kommende Woche wieder Geisterspiele?
Das hoffe ich doch nicht. Die Sportministerkonferenz wird sich am 12. November zusammenschalten, per Videoschalte und auch sicherlich darüber reden. Wir haben ja im Sommer darüber gesprochen, ob die Bundesliga beispielsweise oder auch andere Sportveranstaltungen wieder stattfinden können. Da haben wir gesagt, okay, kann stattfinden unter den bestimmten Bedingungen. Das ist im Großen und Ganzen auch alles gut gelaufen. So muss man sehen, dass man sowohl den Sportlerinnen und Sportlern als auch den Zuschauern und den Fans diese Ereignisse nicht nimmt. Denn ich stelle ja fest, und andere auch, dass die Zustimmung zu den Corona-Maßnahmen rückläufig ist. Also wir müssen auch sehen, dass die Stimmung unter der Bevölkerung eine positive bleibt.
Und Bundesligaspiele oder Sportveranstaltungen könnten dazu beitragen, dass die Stimmung positiv bleibt?
Ja, natürlich. Also auf der einen Seite habe ich registriert, dass festgestellt wurde durch Wissenschaftler, dass die Menschen in Deutschland zugenommen haben in der Pandemiezeit. Das hat ja auch eine Ursache. Auf der anderen Seite gibt es so schlechte Stimmung unter der Bevölkerung. Und Sport ist nun mal ein Beitrag, um auf der einen Seite schlank zu bleiben und auf der anderen Seite auch depressive und andere Stimmungen zu bekämpfen. Und die Fans als solche leben natürlich auch ihre Begeisterung aus. Und das möchte ich Ihnen nicht nehmen. Also wir in Thüringen sagen, wir wollen so viel wie nur möglich an Normalität. Und das überall, auch im Sport.
Schlank bleiben tut man wahrscheinlich eher, wenn man selbst im Breitensportverein Amateurfußball spielt, als wenn man vom Fernseher die Bundesliga guckt, oder?
Ja, das ist selbstverständlich. Also wenn man dann auf Bier und Chips verzichtet, kann man sicherlich auch dabei schlank bleiben. Weil das Beste ist natürlich, in einem Verein Breitensport zu machen. Da haben wir in Thüringen gute Erfahrungen gemacht. Wir haben ja für den Sportbetrieb auch mit Zuschauern die Vereine Hygienekonzept, Infektionsschutzkonzept vorlegen müssen. Das muss das Gesundheitsamt dann genehmigen. Und dann läuft die Sache. Und wenn das sozusagen sich ständig wiederholt, dann braucht man auch nur einmal ein Konzept machen. Und sagen wir, das Infektionsgeschehen, so wie in Thüringen auf sehr niedrigem Niveau sich bewegt, kann dann der Sport auch stattfinden. Und wie gesagt, die Erfahrungen in Thüringen sind sehr positiv.
Sie haben ein sehr niedriges Geschehen, um die Zahl zu sagen. Sie liegen noch bei unter 19 Fällen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen. Das sieht in anderen Bundesländern ganz anders aus. Würden Sie das dann für andere Bundesländer auch so sehen, wo die Zahlen in Berlin zum Beispiel schon bei über 100 liegen, dass man da auch immer noch Zuschauer in die Stadien und Hallen lässt?
Das muss verantwortungsbewusst vor Ort entschieden werden. Also wir fahren in Thüringen die Linie, dass die Gesundheitsämter vor Ort entscheiden, was geht und was nicht geht. Da kann ich mich auch nicht in die Entscheidung der anderen Länder einmischen. Wenn das Infektionsgeschehen exorbitant steigt, dann muss man sicherlich auch zu Maßnahmen kommen und die Anzahl der Zuschauer begrenzen oder vielleicht sogar ganz darauf verzichten. Wie gesagt, das müssen die zuständigen Verantwortlichen dann entscheiden.
Aber die Leitlinien geben Sie natürlich auch aus den Regierungen sozusagen vor. Das ist ja ein sehr symbolträchtiges Feld, Profisport, gerade Fußball-Bundesliga. Kommen wir nicht irgendwann in den nächsten Wochen vielleicht sogar wieder an den Punkt, wo es heißt, wir können so wenig noch machen im gesellschaftlichen Leben, warum muss Fußball-Bundesliga laufen?
Das ist ein Spannungsfeld, das ist so und ich kann mich gut erinnern, als im Frühsommer genau diese Diskussion begann, alles war noch lahmgelegt, aber der Fußball wollte wieder starten und deswegen habe ich auch immer gesagt, wir können nicht nur über die Bundesfußballliga reden, wir müssen über den Breitensport und auch die anderen Profisportveranstaltungen sprechen.
Also alle oder keiner?
Ja, genau. Alle oder keiner. Deswegen keine Ausnahmen und so viel sportliche Betätigung wie möglich müssen wir ermöglichen.
Wenn sich das noch weiter verschlimmern sollte, das Infektionsgeschehen, kommt man nicht zwangsläufig an den Punkt, an dem man sagt, wir haben Wichtigeres zu tun, als uns um Spitzensport zu kümmern?
Die Symbolkraft, das ist so. Und ich bin der Überzeugung, wir sollten Ruhe bewahren und nicht in Panik verfallen, auch wenn das Infektionsgeschehen steigt. Wir haben in Deutschland mit dem Frühjahr gute Erfahrungen gemacht, wie die Pandemie in den Griff zu bekommen ist. Wir müssen genau schauen, wie sich das entwickelt. Aber ich habe inzwischen auch registriert, dass die Mehrzahl der Menschen in Deutschland sehr gut mit den ganzen Maßnahmen, mit den Regeln, die aufgestellt werden, umgegangen sind. Und solange das also auch möglichst draußen unter frischer Luft möglich ist, klar, jetzt kommt der Winter, ist das alles eingeschränkt möglich. Wir werden hier im Winter 2 Weltcups haben. Also einmal 2 Weltcups im Rennrodeln. Da hat die FIL, das ist die Internationale Rodelvereinigung, schon entschieden, keine Zuschauer. Wir werden auch noch 2 Weltcups im Biathlon haben. Da müssen wir hier in Thüringen entscheiden, ob wir Zuschauer zulassen. Ich gehe mal davon aus, das wird dann auch gemeinsam mit dem Gesundheitsamt in dem zuständigen Kreis gemacht werden. Also es ist eine Gratwanderung mit großer Sensibilität, um den Schutz der Bevölkerung auf der einen Seite zu sichern, auf der anderen Seite auch das Erlebnis Sport, sowohl für diejenigen, die Sport treiben und für diejenigen, die einfach das Erlebnis genießen wollen als Fan. Das müssen wir aufrechterhalten, solange es geht.
Korrigieren Sie mich, wenn das falsch ist. Im Mai haben Sie noch gesagt, als es um die Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der 3. Liga ging, dass Sie eher dagegen waren, dass das im Mai wieder anfängt.
Ja, da hatten wir auch eine andere Einschätzung. Jetzt sind wir aber alle ein Stück schlauer geworden. Die Wissenschaft ist ein Stück weiter gekommen in der Analyse. Wir wissen jetzt, wie die Infektionen übertragen werden. Eben über die Luft, Aerosole, das ist das Stichwort. Und wenn man dort entsprechende Maßnahmen einleitet, durch Lüften, durch Masken tragen, Abstand halten, dann kann man das Infektionsgeschehen stark minimieren.
Und ich fasse Sie richtig zusammen, wenn ich Sie so verstehe, dass in gewissem Sinne die Teilnahme an Sportveranstaltungen als Fan, zum Beispiel beim Biathlon-Weltcup in Oberhof, dass das auch so ein bisschen Beruhigungsmittel ist, übertrieben gesagt, damit die Stimmung nicht ganz in den Keller geht.
Ja, es ist ein Beitrag, um auch Vertrauen in die politischen Entscheidungen wieder zu stärken, denn das Vertrauen beginnt zu sinken. Wir müssen sehen, dass das, woran die Menschen Spaß haben, ihnen nicht ganz genommen wird. Und Sport ist hier ganz wichtig, hat nicht nur eine Symbolkraft, sondern hier kann man tatsächlich seine Emotionen und seine Begeisterung dann auch ausleben.
Dann kriegt der Sport eine ganz schöne Bedeutung, wenn Sie sagen, er ist auch ein Beispiel dafür, Vertrauen in die Politik zu stärken.
Ja, natürlich. Das ist so, wenn ich den Fans das Lieblingsspielzeug sozusagen, um das mal in diesem übertragenen Sinne zu sagen, nehme, dann steigt doch Frust und Wut in den Menschen auf. Und das will ich einfach nicht. Ich möchte, dass wir gemeinschaftlich als Gesellschaft auch tatsächlich die Pandemie gemeinsam bekämpfen. Und dazu müssen wir uns alle an die Regeln halten. Wenn ich aber mit strikten Verboten vorgehe, ja, das wird dann ganz schwierig, die Regeln einzuhalten. Also ich setze auf das Vertrauen in die Bevölkerung, dass alle sich auch weitestgehend an diesen Maßnahmen halten. Dann werden wir auch gut fahren.
Lassen Sie mich noch einmal dagegen halten, weil Sie die Fans sagen, was ist dann mit den Leuten, denen es besonders wichtig ist, ins Theater oder in die Oper zu gehen oder mit den Menschen, die auf Geselligkeit, Familientreffen und den Abend in der Kneipe Wert legen?
Ja, das ist genauso eine Gratwanderung. Auch im Kulturbereich ist natürlich viele, viele Einschränkungen. Das eine sind ja auch, wie im Sport übrigens auch im kulturellen Bereich die wirtschaftlichen Folgen. Das andere sind dieses Erlebnis, was auch immer, Theater, Konzert, Oper zu genießen. Das fehlt. Auch hier müssen wir sehen, und da haben ja viele Veranstalter auch kluge Ideen, wie man das umsetzen kann. Also wir müssen den Bürgerinnen und Bürgern, den Menschen in Deutschland das Gefühl geben, dass das Leben in einer Normalität weitergeht, klar, mit Regeln, die eben unter Aha und mit Lüften ergänzt und zu verstehen sind.
Sie sind ja nicht nur Sportminister, Herr Holter, Sie sind ja auch Bildungsminister. Ist ja wahrscheinlich auch ein Spagat, was den Schulsport angeht. Nochmal etwas ketzerisch gefragt, ist am Ende nicht der gesellschaftliche Schaden größer, wenn Schulsport nicht stattfinden kann, als wenn Fußball-Bundesliga oder Volleyball-Bundesliga nicht stattfinden kann?
Ich möchte die Schulen so lange wie möglich öffnen und dass der Schulbetrieb normal stattfinden kann. Auch dazu gehört auch der Schulsport. Wir haben da bisher keine Einschränkung. Klar, wir haben punktuell mal die eine oder andere Schule schließen müssen. Wir haben auch eingeschränkten Regelbetrieb in den Schulen. Aber Sport muss für die Kinder stattfinden. Sie brauchen diesen Sport. Er ist wichtig auch für ihre Entwicklung und auch für ihre Gesundheit.
Ich höre schon raus, Sie wollen sich nicht festlegen, ob man das vergleichen kann, Spitzenbreiten und Schulsport.
Naja, was heißt, ich will das nicht festlegen, sondern der Punkt ist eigentlich, der Schulsport ist genauso wichtig wie der Breitensport. Wenn ich aber die Entscheidung treffen muss, dann ziehe ich den Schul- und den Breitensport vor.
Letzte Frage, um nochmal auf einen Punkt, den Sie gesagt haben, zurückzukommen, Herr Holter. Man könnte ja das Vertrauen in die Politik nicht nur stärken durch die Fans, denen man den Zugang zum Stadion ermöglicht, sondern eben auch den Kindern und den Amateursportlern zu ihrem Verein und zu ihrer Bewegung.
Ja, natürlich. Also die Sportvereine selbst tragen natürlich eine riesengroße Verantwortung. Der Landessportbund mit seinen Einzelmitgliedern in Thüringen ist die größte ehrenamtliche Vereinigung, die es überhaupt in Thüringen gibt. Also hier wird schon sehr deutlich, dass es hier nicht nur um Sport geht, sondern auch um eine große gesellschaftspolitische Verantwortung. Und soziale Kompetenz wächst auch über den Sport. Das können die Sportvereine sehr gut leisten und das leisten sie auch in Thüringen.
Also der Sport hilft Ihnen auch als Politiker durch diese Krise zu kommen?
Hilft mir als Person, um das mal ganz privat zu sagen, gut durch die Krise zu kommen. Er stärkt mich. Und auf der anderen Seite ist der Sport ein Beitrag tatsächlich, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt in dieser Krise zu fördern. Und deswegen möchte ich auf den Sport generell nicht verzichten.
Meint Helmut Holter, Thürings Minister für Bildung, Jugend und Sport, hier bei uns im Deutschlandfunk-Interview. Wir haben vor der Sendung miteinander gesprochen. Und zum Thema passt auch diese Meldung. Wegen der Corona-Pandemie werden die deutschen Schwimmmeisterschaften endgültig abgesagt. Ritsu Doan hat für Bielefeld den 1:4 Anschlusstreffer gegen die Bayern erzielt. Gespielt sind jetzt 65 Minuten. Ohne Zuschauer in der Halle hat Alexander Zverev im ATP-Tennisturnier von Köln das Endspiel morgen erreicht. Stefan Kaußen über den Erfolg im Halbfinale heute.
Letztendlich war es ein souveräner Finaleinzug für Sascha Zverev in Köln. 7:5 und 7:6 gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina. Dabei hatte Zverev schon 7:5 und 4:1 geführt, musste dann in den Tiebreak, aber nach 2 Stunden war die Finalteilnahme bei der Premiere in Köln perfekt. Sein Gegner ist erst 20 Jahre alt, kommt aus Kanada, Felix Auger-Aliassime besiegte den Spanier Bautista Agut in 3 Sätzen.
Der Italiener Filippo Ganna hat auch das 2. Zeitfahren des diesjährigen Giro d'Italia gewonnen. João Almeida aus Portugal konnte seine Gesamtführung ausbauen und das rosa Trikot verteidigen. Vor den Hochgebirgsetappen liegt er jetzt knapp 1 Minute vor Wilco Keldermann. Es ist eine aufregende Zeit für die Profi-Rennstelle, denn während der Giro noch bis kommenden Sonntag läuft, findet morgen mit der Flandern-Rundfahrt ein wichtiges Klassikerrennen statt und unter der Woche beginnt mit der Vuelta schon die letzte große Landesrundfahrt. Tom Mustroff über die Herausforderung des dichten Kalenders.
Ein trister Parkplatz im Städtchen Conegliano in Venetien ist Startpunkt der heutigen 14. Etappe des Giro d'Italia. Ein massiver Gitterzaun hält die wenigen Fans vom direkten Kontakt mit den Fahrern und Betreuern ab. Auf der anderen Seite ist der Parkplatz gar von einer 5 Meter hohen Mauer begrenzt. Lokale Graffiti-Künstler haben sich hier ausgetobt. Ein rauer Kontrast zu den blitzblank geputzten Teambussen und den Zeitfahrmaschinen. Ins Rennen gingen heute alle noch verbliebenen Fahrer. Die letzten Corona-Tests brachten allesamt negative Resultate, versicherte Renndirektor Mauro Vegni dem Deutschlandfunk.
Alle Tests waren negativ. Die letzten wurden zwischen Donnerstagabend und Freitagabend gemacht. Die nächsten gibt es morgen Abend und Montag.
Unruhe im Fahrerfeld herrschte dennoch, denn zum Ende der ersten Rennwoche gab es insgesamt 9 positive Fälle. Jonathan Waters, Chef des US-Rennstalls Education First, kritisierte zu Recht, dass die Hygieneblase beim Giro zu durchlässig war. Er forderte sogar den Abbruch des Rennens zum nächsten Ruhetag am kommenden Montag. Das stieß auf Widerstand.
Ich habe meinen Kollegen Waters nicht ganz verstanden, dass er mit der Grundlage unserer Existenz so fahrlässig umgeht,
sagte Ralf Denk, Teamchef von Bora Hansgrohe, dem Deutschlandfunk. Denk erklärte kategorisch, dass sein Team nicht aussteigen werde.
Bora wird nicht dazugehören. Wir sind absolut dankbar, dass die Organisatoren des Rennens auch unter sehr schweren Bedingungen starten lassen, weil das ist schon eine Grundlage für unsere Existenz.
Giro-Direktor Vegni dürfte das freuen. Er ist sich ohnehin sicher, dass seine Rundfahrt, wie geplant, am 25. Oktober Mailand erreichen wird. Gefragt nach der Wahrscheinlichkeit, dass der Giro in Mailand ankomme, meinte Vegni:
Ich sehe das nicht als Wahrscheinlichkeit, sondern als Gewissheit.
Mitleid mit den Teams äußerte Vegni aus einem anderen Grund: der Überschneidung vieler Rennen. Aktuell bestücken die Teams 3 Rennen gleichzeitig: seinen Giro und die Klassikerrennen in Belgien. Morgen gibt es da die Flandern-Rundfahrt und 2 Tage später beginnt schon die 3. große Rundfahrt des Jahres, die spanische Vuelta, während der Giro noch durch die Alpen zu fahren plant.
Es ist klar, dass das Management von 3 Rennen parallel für die Teams ein großes Problem darstellt. Aber dieses Jahr ist besonders. Wir müssen akzeptieren, was ist. In 3 Monaten müssen wir machen, was sonst in 10 Monaten geschieht. Alles, was klappt, ist gut.
Meinte der Giro-Chef. Bei den Teams herrscht ebenfalls Pragmatismus. Zwar ist die Substanz ziemlich dünn an Personal wie an Material.
Ja, dass man die großen Weltrennen immer mit den größten Fahrzeugen bestückt, mit den großen Bussen, mit den modernen Bussen, das geht jetzt nicht, weil so viele Fahrzeuge haben wir gar nicht. Zum Beispiel haben wir noch einen kleinen Camper, der steht halt hier jetzt in der Flandern-Rundfahrt.
Teilte Denk per Telefon während seiner Anreise zum Klassiker in Belgien mit. Weil es auch den anderen Teams so geht, wird es bei dem Traditionsrennen Bilder wie früher geben. Radprofis, die aus dem Camper klettern, statt aus dem Luxusbus. Auch extra Personal musste akquiriert werden.
Oder wir haben auch sogenannte Hagelöhner dazugeholt bei den Physiotherapeuten, bei den Mechanikern. Und die helfen uns aus. Also es geht alles, aber es ist vielleicht jetzt nicht ganz so luxuriös wie die Jahre zuvor.
Zu Vuelta werden die Teams wieder mit den großen Bussen anreisen. Die Teams jedenfalls, die 2 davon im Fuhrpark haben. Trotz der gestiegenen Infektionszahlen in Spanien schickt Denk seine Abordnung ohne große Sorgen auf die Iberische Halbinsel.
Wir schicken die schon mit einem guten Gefühl hin, weil es ist das gleiche Konzept wie jetzt bei der Tour. Bei der Tour hat sich das Konzept bewährt und es ist rein logisch eigentlich egal, befinde ich mich in einem Risikogebiet oder befinde ich mich nicht im Risikogebiet. Wenn ich sowieso komplett atar lebe, dann ist es auch egal, ob Risikogebiet oder nicht. Und deswegen mache ich mir da eigentlich keine Sorgen um meine Rennfahrer.
Hält die Blase, hat er recht. Hält sie nicht, ist nicht nur die Gesundheit von Fahrern und Betreuern gefährdet. Dann ist auch die so mühsam verteidigte wirtschaftliche Basis für den Profi-Radsport wieder in Gefahr.
Berichtet Tom Mustroff am Ende von Sport am Samstag. Noch einmal der Blick in die Bundesliga. Nach 70 Minuten zwischen Bielefeld und Bayern München steht es weiter 1:4. Den Spielbericht dann in Sport aktuell ab 22.50 Uhr. Dann auch das Ergebnis der Abendpartie zwischen Mönchengladbach und Wolfsburg. Wenn Sie mögen, hören wir uns dann wieder. Mein Name ist Matthias Friebe. Im Namen des gesamten Teams, danke fürs Zuhören.